Er war gerade vom Hauptquartier zurückgekehrt und zeigte mir die Aktennotizen, die er gemacht hatte. Sie modifizieren meine Ansicht, dass die Vernichtungstendenzen, die Erschießungs-, Ausrottungs- und Aushungerungsbestrebungen aus allgemein nihilistischen Zeitströmungen hervorgehen. Das ist natürlich auch der Fall, doch treten hinter den Heringsschwärmen Haifische als Treiber auf. Kein Zweifel, dass es Einzelne gibt, die für das Blut von Millionen verantwortlich sind. Und diese gehen wie Tiger auf Blutvergießen aus. Ganz abgesehen von den Pöbelinstinkten ist ihnen ein satanischer Wille, ein kalter Genuss am Untergang der Menschen, ja vielleicht der Menschheit, ausgeprägt. Ein tiefes Leiden scheint sie zu befallen, ein heulender Verdruss, wenn sie verspüren, dass eine Kraft sie hindern möchte, so viele zu verschlingen, wie ihr Gelüst sie treibt. Man sieht sie auch zum Massaker drängen, wo das bedenklich scheint, ja wo es ihrer eigenen Sicherheit widerspricht. Entsetzlich war, was Jodl dort über Knibolos Absichten äußerte.
Das ist sehr interessant, weil Knibolo ist nämlich das Synonym, was das Jünger für Hitler benutzt. Also Knibolo ist das wie ein bisschen, wie damals bei Pro Evolution Soccer. Das war noch immer ein Name. Genau, auf jeden Fall taucht in den Pariser Tagebüchern immer dieser Knibolo auf und ich bin mir relativ sicher, dass das Hitler ist. Genau, ich wollte noch als letzte Ergänzungen, weil jetzt vielleicht zu den 20ern und dann können wir dieses Kapitel, also dieses Jahrzehnt, dann auch abschließen. Also zwei Sachen noch, die ich jetzt noch nennen wollen würde. Und zwar einerseits also dieser Aspekt der Romantik, das ist, glaube ich, ich glaube, das hatten wir schon kurz angesprochen. Also es sind ja so verschiedene Elemente, also diese Todessehnsucht, die wirklich sehr, sehr, sehr eindeutig aus seinen Texten hervorgeht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch diese Naturverbundenheit und auch einfach die Art, sich auszudrücken. Also das finde ich eine sehr, ja, so eine sehr, also es schwankt so ein bisschen zwischen Impressionismus und Expressionismus. Also so ein sehr expressiver Impressionismus, also so eine sehr blumige Sprache. Ich glaube, er hat auch viel Hölderlin gelesen und so. Also er war schon, ich glaube, schon eigentlich einwandfreier Romantiker, der aber, und das ist ja auch so ein bisschen das, was der Nationalsozialismus dann auch letztlich auch war vielleicht, also ein bisschen die Ausartung oder so das letzte Aufbäumen einer sterbenden kulturellen Strömung, ne, nämlich der deutschen Romantik. Und er hat einfach so mit die Romantik zu Grabe getragen als radikaler Romantiker auf eine Art. Das ist ein Aspekt, und ich glaube, dass ihn auch sehr geprägt hat, also diese romantische Idee von der Welt oder diese deutsche Romantik einfach wirklich sterben zu sehen in dieser massiven Vernichtungsmaschinerie, von der dieses Zitat gerade gezeugt hat, also gesprochen hat. Einfach, ne, der Nationalsozialismus als, wie ich das schon gesagt habe, als Kulturvernichtungsmaschine und auch einfach als Phänomen, an dem oder das sie einfach, also letztlich auch so ein bisschen die deutsche Idee einfach getötet hat. Alles, was irgendwie aus Goethe, aus Schiller und so Sturm und Drang und natürlich dann Wagner als Vorkämpfer der romantischen Idee, wozu das alles geführt hat in dieser absolut selbstzerstörerischen, weltzerstörerischen Sache, die der Nationalsozialismus war und der Zweite Weltkrieg, das hat, glaube ich, Jünger so ein bisschen aus dieser Euphorie, aus dieser nationalistischen Euphorie rausgebracht und er hat dann auf den Marmorklippen geschrieben, was letztlich so eine, ich glaube, das ist eine, ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube eine Utopie, also sehr relativ abstrakt, aber trotzdem in dieser Abstraktion halt sehr konkret letztlich Nazi-Deutschland kritisiert und das auch unter Gefahr für sein eigenes Leib und Leben, also er hätte auch einfach gut von den Nazis und die waren auch oft kurz davor, ihn einfach um die Ecke zu bringen, ins KZ zu stecken oder einfach verschwinden zu lassen. Aber dazu wird Johannes gleich was sagen. Eine letzte Sache noch, dann schließe ich diesen viel zu langen Monolog ab. Und zwar die Idee des Einzelnen. Ich glaube, das hattest du Mimi auch gerade angesprochen. Also diese Überhöhung des Einzelnen, die Überhöhung des Individuums, die auch so ein bisschen von Stirner herkommt. Also ne, diese Tradition über Stirner zu Nietzsche und Jünger trägt das dann eben auch weiter. Also wirklich diese Idee der Möglichkeit der Perfektionierung des Einzelnen, der Maximisierung des Potenzials des Individuums. Das war, glaube ich, auf jeden Fall auch eine Idee, der Jünger nachgegangen hat. Und ja, die ja auch auf eine Art am eigenen Beispiel vorgelebt hat.
Zur Frage, ob Ernst Jünger Romantiker war, habe ich hier noch ein Zitat. Wir sind dabei, genau die umgekehrte Bewegung zu vollziehen wie die Romantiker. Dort, wo sie eintauchten, da tauchen wir empor. Die neue klare Optik ist noch schmerzhaft, noch ungewohnt. Also ein Postromantiker, könnte man sagen. Und dass er die Romantik praktisch zu Grabe trägt und in ein neues Zeitalter blickt, wird aus dem nächsten Zitat noch deutlich. Die Technik ist jetzt in solcher Tiefe realisiert, dass auch nach Brechung der Vorherrschaft des Technikers und seine Leitgedanken mit ihrem Bestand gerechnet werden muss. Vor allem ist Fürchterliches an Opfern in sie eingebaut. So wird sie bleiben, wie das alte Gesetz nach Christus bestehen blieb, als eine unserer Erinnerungen mit dem ihr zugeordneten menschlichen Beistand bestand. Die eigentliche Frage lautet, ob man die Freiheit an sie verliert. Also wo die Romantiker eintauchen, ist ja vor allem das Gefühl und erlebt das Gefühl. An der Front wird das Gefühl absolut gelebt. Alle Gefühle im absoluten maximalsten Ausmaße, Explosionen, ja, Trommelfälle bersten fast vor.
Tatsächlich wird natürlich auch viel Naturzerstörung betrieben. Das ist reinste Zerstörung von organischer Materie, also sowohl Mensch als auch Natur, was natürlich eigentlich eine antiromantische Bewegung ist. Also dieses, ja, und dann auch, wie gesagt, dieses immer technisierte Gesicht des Krieges. Gasangriffe, Dunkelheit, Nässe, Kälte. Ja, und eine absolut menschenfeindliche und unnatürliche Umgebung, die da geschaffen wird, als ja, letztlich antiromantische Bewegung, als Sieg letztlich einer Dystopie über ein romantisches Ideal auf eine Art.
So, jetzt habt ihr viel über die Romantik geredet. Back to reality. Wir tauchen aus, die Romantik ist aufgetaucht, wie Jünger gesagt hat. Und interessanterweise, wir haben gesagt, die Nazis waren Jünger teilweise zu radikal oder nicht elitär genug oder wie auch immer. Er wurde mehrmals von Hitler persönlich eingeladen. Einmal anscheinend, um für die NSDAP in den Reichstag einzuziehen, in den 20ern. Und einmal zu einem Reichsparteitag in Nürnberg. Und beide Male ist Jünger nicht aufgetaucht, obwohl er als Ehrengast eingeladen war. Und es ist bis heute nicht geklärt, warum er da nicht aufgetaucht ist, beziehungsweise warum er das Mandat abgelehnt hat. Wahrscheinlich, weil er so antidemokratisch ist, dass er nicht dass er kein Mandat der Weimarer Republik annehmen wollte. So, das wäre auf jeden Fall den Schriften, die er in den 20ern veröffentlicht hätte, sehr inkonsequent gewesen, danach ins Parlament zu gehen, nachdem er eben ein großer Feind der Demokratie und des Parlaments war. Was du gesagt hast zum Verhältnis zu den Nazis, dieses schwierige Verhältnis setzt sich dann nach der Machtübernahme der Nazis 33 weiter fort. Seine Wohnung wird von Kriminalpolizisten durchsucht, nachdem die Nazis die Macht übernommen haben, brechen dann ihre Durchsuchung ab, nachdem sie persönliche Briefe von Goebbels und Hitler finden. Und dann merken, Moment, die Person, die wir hier durchsuchen, hat ja Fans an hohen Stellen. Was macht Jünger denn im Zweiten Weltkrieg?
Das ist nicht ganz vollständig. Also genau, also was du gesagt hast, ne, es werden Freunde von mir abgeholt, ne, verhaftet. Er hat auch tatsächlich linksintellektuelle Freunde, die auch teilweise abgeholt werden natürlich. Und ich glaube, er hilft auch teilweise Leuten, ne? Also auch er verkehrt auch mit Leuten wie Brecht zum Beispiel zu dieser Zeit. Und ich habe ja von auf den Marmorklippen gesprochen. Das ist, glaube ich, der endgültige Bruch mit den Nazis. Also wo sie merken, dass er sich von ihnen nicht vereinnahmen lassen wird. Daraufhin erwägen sie natürlich auch die Möglichkeit, ihn tatsächlich wirklich aus dem Weg zu bringen. Auf jeden Fall wird's für ihn deutlich unangenehmer. Und also er war auf jeden Fall nie, also was er glaube ich nicht war, war Mitläufer. Also er hat sich nicht, er hat Dinge vertreten, hinter denen er persönlich stand und wollte irgendwie die radikalen, absolut hanebüchenden Wirklichkeiten materialisiert sehen. Aber ich glaube in einer relativ individuellen oder in einer persönlichen Autonomie den Massenbewegungen und auch der politischen Realität zu dieser Zeit. Dann geht der Zweite Weltkrieg los, das hat ja auch noch ein bisschen gedauert, Machtübernahme und so, Zweiter Weltkrieg. Also interessant wären natürlich die Jahre 33, also bis 39. Wir haben jetzt über die 20er Jahre gesprochen, dann ist ja noch fast ein ganzes Jahrzehnt vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wo er, glaube ich, ne, auf jeden Fall nochmal in einem anderen Verhältnis zur Partei steht und zu Hitler selbst und so und zu Goebbels. Das wäre interessant. Da müsste man nochmal, kann jeder von uns oder euch nochmal selbst eine kleine Recherche machen. Auf jeden Fall, glaube ich, interessante Jahre. Und wie gesagt, er hat auch viel publiziert, ich glaube durchgehend. Und dann, genau, 39 Kriegsausbruch, was auch noch eine interessante Randung ist. Ich habe jetzt den Namen des Ortes vergessen, aber er geht zurück in seine Heimat, kurz bevor der Draft stattfindet, wenn er eingezogen wird, mit seinen alten ehemaligen Kameraden aus dem Ersten Weltkrieg zusammen wieder loszumarschieren. Genau, und wird eingezogen als Offizier. Also das, was ich jetzt gelesen habe von ihm, auch das Werk, aus dem Mimi jetzt hier zitiert hat, das sind die Strahlung, die Pariser Tagebücher, da kommt er ins besetzte Paris, ich glaube 41, hängt dann im besetzten, im von den Nazis besetzten Paris ab und rum und ist eigentlich an keinen direkten Kriegshandlungen mehr beteiligt, also den gesamten Zweiten Weltkrieg nicht, er kommt dann an die Ostfront, also in den Ostfront, das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig, in den Kaukasus, 2 Jahre, ja, ist das, kann man sagen. Ostfront. Und danach wieder zurück nach Paris. Und das über, ja, eigentlich bis bis 44, glaube ich. Also der Krieg ist dann irgendwann relativ deutlich verloren, geht natürlich immer weiter und er verbringt diese ganzen Jahre im okkupierten Paris bis auf die kurze Periode im Kaukasus.
Ja, und er macht sowas wie Zensur, unter anderem dann auch Briefzensur, kümmert sich darum, was nach Hause geschrieben werden darf und was nicht von den Soldaten, und sitzt da in sehr berühmten Pariser Hotels rum. Die deutschen Soldaten, die Generäle, lassen sich im besetzten Paris sehr gut gehen. Und er beschränkt seine Rolle in den Pariser Tagebüchern aber eben auf diesen chronischen Beobachter. Er beobachtet alles um sich herum und am meisten sich selber, wie er die anderen beobachtet im besetzten Paris. Und das ist natürlich eine interessante Perspektive auf die Stadt und ist aber natürlich auch eine sehr begrenzte Perspektive, weil wir das natürlich nur aus der Sicht eines sehr gut gestellten Offiziers sehen.
Begrenzte Perspektive ist halt die Perspektive eines Menschen auf das, was passiert. Die wird ja immer irgendwie begrenzt sein. Das ist eine sehr offene Perspektive eigentlich. Wie du es sehr gut gesagt hast, finde ich, eines Beobachters, der sich eigentlich die ganze Zeit selbst beim Beobachten beobachtet. Und der halt letztlich mit der ganzen Pariser Bohème, zu der Zeit zumindest mit den Leuten natürlich, die jetzt, die im besetzten Paris sind zu der Zeit, verkehrt, also mit Cocteau, mit Céline, also mit Céline hat er auch zwei, drei Begegnungen, das ist auch interessant, Schilderung über Céline, sehr wenig schmeichelhaft. Ich glaube, an einer Stelle bezeichnet er ihn als eine Art Steinzeitmenschen. Mit Picasso trifft er auch, André Gide, auch Leute, die man nicht kennt, also einfach hat er Bekannte verkehrt, auch teilweise natürlich mit deutschen Offizieren und so, und schreibt das halt alles auf irgendwie und teilweise auch durchsetzt mit philosophischer Beobachtung, mit Aphorismen, mit Beschreibungen seiner eigenen Bibellektüre, weil er auch zu der Zeit anfängt, die Bibel zu lesen, und zwar inklusive der Apokryphen. Und das alles schildert er, und natürlich weiß man nicht, was er davon, wie er sich da, in welchem Maß er sich da selbst zensiert, was er dann am Ende noch ausredigiert hat und so.
Dazu eine der Auszüge, die ich aus den Pariser Tagebüchern gelesen habe, ist die Hinrichtung eines Deserteurs, die er dort sieht und die dann ein der Gewaltbeobachtung im besetzten Paris ist, die er beschreibt.
Zur Flut von widrigen Dingen, die mich bedrücken, kommt, dass ich zur Aufsicht bei der Erschießung eines wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilten Soldaten befohlen bin. Ich hatte zuerst die Absicht, mich krank zu melden, doch kam mir das zu billig vor. Auch dachte ich, vielleicht ist es besser, dass du dort bist, als irgendein anderer. Und wirklich konnte ich manches Menschliche fügen, als es vorgesehen war. Im Grunde war es höhere Neugier, die den Ausschlag gab. Ich sah schon viele sterben, doch keinen in bestimmtem Augenblick. Wie stellt sich die Lage dar, die heute jeden von uns bedroht und seine Existenz schattiert? Und wie verhält man sich in ihr?
Und seiner Zeit im Kaukasus, da wurde er auch Zeuge von Einsatzgruppen, die Massenhinrichtungen und Massenerschießungen durchgeführt haben. Und dazu schreibt er: Ein Ekel ergreift mich dann vor den Uniformen, den Schulterstücken, den Orden, dem Wein, den Waffen, deren Glanz ich so geliebt. Also wir sehen, dass wenigstens offiziell in seinen Schriften sich da ein gewisser Wandel vollzieht im Zweiten Weltkrieg. Nicht nur bei der Erschießung des Deserteurs, sondern wo er darüber nachdenkt, dass es ihm ja auch passieren könnte oder wo er sich indirekt eben auch bedroht fühlt von der Gefahr der Erschießung, wenn er sagt, wie man sich dazu verhält, wenn das heutzutage allen passieren kann, zu der Möglichkeit gegenüber. Das ist eine Frage, die er sich stellt auf dem Weg dorthin. Ja, aber es ist natürlich auch irgendwie nur das angeekelte Wegschauen. In erster Linie sieht man bei Jünger den Trauer um seine Liebe zum Soldatentum, wenn Leute im Kaukasus erschossen werden. Und das ist jetzt sein erster Impuls, sich um seine Liebe zum Soldatentum irgendwie zu sorgen. Und dann am 9. Januar 1943 war er dann wieder zurück in Paris. 1942 hatte er erst angefangen, an einem Traktat namens Der Friede zu arbeiten, was als Appell an die Jugend Europas gedacht war und Forderungen nach Sühnung der Verbrechen und Überwindung des Nationalstaates enthielt, was jetzt sich gar nicht mehr anhört nach dem Jünger in den 20er Jahren, sondern auf einmal nach einem progressiven Europäer, der die Überwindung der Nationalstaaten fordert und sich an die Jugend wendet.
Ja, ich komme immer wieder zurück zu meinem heutigen Lieblingswort, dem Radikalismus Jüngers. Er war einfach auch da wieder, glaube ich, extrem in diesem Drang, alles zu beobachten. Und die Frage ist halt, bis zu welchem Punkt man diese Form der Beobachtung rechtfertigen lässt. Und ich glaube, die Frage, die sich auch selbst gestellt hat, es gibt, glaube ich, Ausschnitte, wo er das macht. Ich weiß nicht, ob ich die heute Morgen rausgeschrieben habe. Auf jeden Fall sind diese Erschießungen immer relativ zentrale Momente, wo er sich selbst die Frage stellt, inwiefern das eigentlich vertretbar ist, seine Rolle da überhaupt irgendwie beteiligt zu sein. Also auch wenn er nicht selbst schießt, sondern wenn er einfach nur dabei steht. Er hat natürlich diese Funktion für diese Armee, von der er im Zweiten Weltkrieg auch ein völlig anderes Bild hat als im Ersten. Also das wird auch aus den Pariser Tagebüchern, je länger der Krieg dauert, auch immer deutlicher, dass ihm klar ist, dass das erstens nirgendwo hinführt und zweitens absolut ja in die Vernichtung führt, eine Einbahnstraße in die Zerstörung. Auf eine Art sympathisiert er natürlich mit den Leuten, die sich dem widersetzen. Andererseits hat er natürlich, ne, seiner Meinung nach, weiterhin seine soldatische Pflicht zu erfüllen und ist loyal quasi seiner politischen Autorität gegenüber. Dann stellen sich diese unauflösbaren Dilemmata ihm ständig, beispielsweise bei den Erschießungen. Auch wieder teilnehmender Beobachter ist auf eine Art und das einfach beobachtet.
Spannenderweise kehrt er dann nach dem Fall von Paris nach Deutschland zurück und wird im Volkssturm Kommandant in so einem kleinen Dorf. Und dort gibt er den Befehl, nicht zu kämpfen. Und der Krieger aus dem Ersten Weltkrieg, der in den 20er Jahren so besessen von dem Kampf und Autorität war, widersetzt sich dem offiziellen Befehl und verhindert dadurch wahrscheinlich in den letzten Kriegsstunden noch einige Tote, was vielleicht doch für einen echten Sinneswandel spricht. Und in den Jahren nach dem Krieg wohnt er bei den von Stauffenbergs, kriegt Publikationsverbot, weil er den Nazifizierungsdokument nicht ausführen will und als Wegbereiter des Nationalismus als belastet gilt. Komisch, nach den Sachen, die er in den 20ern veröffentlicht hat. Und nimmt das Publikationsverbot dann hin. Eine kleine Seitenetappe, die wir jetzt vergessen haben, ist, dass sein Sohn Ernstl sich gegen das Nazi-Regime 1945 geäußert hat und Sachen gesagt hat, wie das Hitler gehängt werden sollte und so und dafür eigentlich vielleicht also hingerichtet hätten werden könnte und am Ende dann in den letzten Kriegswochen gefallen ist in Italien und sich die Frage gestellt hat, ob er nicht wirklich hingerichtet wurde. Also da, wo sich Jünger selber nie dann ganz sicher war, ob da nicht tatsächlich noch für die Kommentare aus dem Verkehr gezogen wurde. Und das hat tatsächlich noch zu einer nachhaltigeren, denke ich, Säuerung mit dem Regime auch geführt, der Tod des eigenen Sohnes. Auf jeden Fall lebt er dann mit den Stauffenbergs auch auf einem Schloss nach dem Kriegsende und lernt den Erfinder des LSDs kennen. Er lernt Albert Hoffmann kennen und macht mit Albert Hoffmann verschiedene Drogenexperimente, die er auch niederschreibt. Und deswegen habe ich das Buch über Drogen, das quasi mein erster Kontakt mit Jünger war, kommt aus dieser Phase, dem Beginn seines Spätwerks. Also er lernt Albert Hoffmann 1949 kennen und beginnt dann seine LSD-Experimente in den frühesten 50ern. Lange bevor irgendwelche Hippies LSD genommen haben, hat Ernst Jünger LSD genommen. Das ist schon wahnsinnig. Und ja, Walter Benjamin hat mit Mescalin experimentiert in den 20ern und Walter Benjamin hat übrigens sehr viele schlechte Sachen über Jünger geschrieben und in ihm den Protofaschisten gesehen.
Oh, da muss ich mal nachsuchen, da habe ich nämlich auch die Gesamtausgabe geshoppt. Muss ich mal Ernst Jünger so Funktion tun und gucken, was der Walter Benjamin da so zugeschrieben hat. Auch da wieder die Suche nach der absoluten Erfahrung. Jetzt, wo es den Krieg nicht mehr gibt, wendet sich Jünger den Drogen zu, beziehungsweise der psychedelischen Erfahrung.
Wir können vielleicht noch mal ein bisschen was zu Jünger nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt generell in der Rezeption sagen, die Jünger dann danach genossen hat. Er hat dann Sachen wie der Waldgang geschrieben, wo es eben darum geht, dass man sich Totalitarismus dadurch eben auch entzieht, indem man in den Wald spazieren geht. Und tatsächlich, deswegen wird er mit Evola eben auch verglichen. Evola, der sich gefragt hat, wie kann man nach dem Zweiten Weltkrieg, dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, noch Faschist sein? Und Jünger, der sich gefragt hat, wie kann man nach dem Zweiten Weltkrieg Mensch sein, keine Ahnung, ich kann es schwer. Also bei ihm ging es jetzt nicht darum, wie man Faschist ist, sondern es ging eben auch um einen gewissen Rückzug auch vor der Moderne. Und der Käfersammler und der Waldgang wurden schon so als Rückzug von der Moderne auf jeden Fall interpretiert. Und Jünger selber hat sich auf jeden Fall auch, bis er, glaube ich, mit 85 Mal gesagt hat, Moment, ich habe es rausgesucht, also sich nicht von seinen 20er Jahren Sachen so dezidiert jetzt irgendwie distanziert. Stattdessen hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass der Nationalsozialismus nur so groß werden konnte, weil man so große Angst vor dem Bolschewismus hatte, und hat immer diese These, die auch von Nolte im Historikerstreit dann groß gemacht wurde, eben zu sagen, ohne die Angst vor dem Bolschewismus hätte es keinen Nationalsozialismus gegeben. Zitat: Der Bürger sieht, dass seine Klasse in einem großen Reiche ausgerottet wird und dass im eigenen Lande Kräfte auftreten, die das billigen und anstreben. Er sieht das ihm zugedachte Schicksal voraus. Er erkennt auch, dass die Mittel des Rechtsstaates zu seiner Sicherung nicht ausreichen. Weder die Regierung noch die Volksvertretung noch die Polizei. Er beginnt seinerseits den Rechtsgrund zu verlassen. Also von Jünger angestrebte These, dass eben dieser Klassenmord der Bolschewiki der logische und faktische Vorgänger zum Rassenmord der Nationalsozialisten dann ist. Also das Ganze wird dann eben ausgedehnt auf eine Rechtfertigung für den Holocaust, und ja, da wird es dann eben sehr problematisch, denke ich, wenn man sagt, der Terror, der Klassenterror der Bolschewiki in der russischen Revolution und hätte dazu geführt, dass auf der anderen Seite dann ein Rassenmord irgendwie die logische Folge ist.
Hat er das wirklich so als logische Folge bezeichnet, oder hat er das als zwei Ausdeutungen einer gleichen Bewegung gesehen?
Ne, Jünger und Nolte haben die Kausalität da stark gemacht in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war auch der Grund für den Historikerstreit dann in Deutschland als großes Ding. Wird auch mal noch eine Folge auf jeden Fall, genau. Jünger verfolgte die Absicht, Zitat, die Untaten der Wehrmacht zu verschweigen und zu verdrängen, Zitat Ende. So forderte er 1946 in einem Brief an den Schriftsteller und Kriegskameraden Gerhard Nebel, Zitat, das Verbrecherische, das ohne Zweifel vorhanden war, rein auszuschneiden zur Ausmerzung. Man muss es sichtbar machen und ausrotten, und zwar möglichst durch deutsche Justiz. Und die Tradition muss vom Hakenkreuz getrennt werden. Unter diesem Motto stand vieles von dem, was Jünger und Speidel fortan umtrieb. Also es ging um die Idee, quasi die Wehrmacht, zu der auch Herr Jünger dann gehörte im Zweiten Weltkrieg, von der Idee zu trennen, dass die irgendwas mit den Nazis zu tun gehabt hätten und quasi die Kriegsschuld ganz klar auf die Nazis zu schieben von der Wehrmacht. Und dieser Mythos der sauberen Wehrmacht, der ja heute hoffentlich für alle Hörer und Hörerinnen widerlegt ist, ich kann mal nochmal drüber reden, aber es ist natürlich klar, dass Einsatzgruppen und Erschießungskommandos der Wehrmacht am Holocaust ganz direkt beteiligt waren. Die Hälfte der Toten in Osteuropa im Holocaust sind nicht in den Vernichtungslagern wie Treblinka oder so umgekommen, sondern von Leuten erschossen worden. Und also 3,7 Millionen Menschen oder so. Und das waren eben die der Wehrmacht unterstellten Einsatzgruppen auch. Das waren die Polizisten aus Hamburg, über die es eben in diese Studien geht. Und die ganz normalen Männer, die in der Gruppe da den ganzen Tag lang Leute an der Sandgruppe erschossen haben. Und das wollte Jünger eben trennen und sagen, das war die SS, das waren die Nazis, und das war diese Reinwaschung, der Versuch, das deutsche Militär irgendwie reinzuwaschen von den Verbrechen im Zweiten Weltkrieg.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich finde auch, dass die Pariser Tagebücher so ein bisschen wirken wie der Versuch einer Reinwaschung. Also als Beteiligter, Unbeteiligter auf eine Art in diesem ganzen Prozess. Was er selbst gesagt hat, er wurde irgendwie gefragt in einem Interview, was denn eigentlich, was das Schlimmste für ihn gewesen ist im Ersten Weltkrieg noch. Also was für ihn das größte Trauma dargestellt hat, die größte Verletzung für ihn war. Und meinte er, ja, dass wir den Krieg verloren haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich, also das wird es tatsächlich auch gewesen sein. Also ich glaube, wahrscheinlich ist dieses ganze Werk, was danach kam, sein ganzes Wirken und so, diese Jahrzehnte danach, sind wahrscheinlich tatsächlich, also das Urereignis und auch so ein bisschen die Genese von Jünger als bedeutender Person und so, war halt der Erste Weltkrieg, ne? Und wie gesagt, daran ist, wie er das selbst gesagt hat, seine größte Demütigung und Verletzung gekoppelt, nämlich die Niederlage in diesem Krieg. Und hat er nicht verkraftet, augenscheinlich. Und alles, was danach kommt, dieses Ganze, ist wahrscheinlich tatsächlich der Versuch, diese Tugenden, die er in diesem Ganzen gesehen hat, und dieses Ideal, das er da selbst von mitgenommen hat, irgendwie zu bewahren auf eine Art, vor allem was danach kam, vor dieser letztlich ja parasitären Selbstzerstörung von dem Allen durch den Nationalsozialismus, also das irgendwie als wie so ein Krebsgeschwür dann aus einem noch lebenden Organismus wieder rauszuschneiden, um dann den Patienten am Leben zu erhalten und irgendwie weiterzumachen, ne? Weiter eben auf in Richtung seines Ideals zu streben. Natürlich eine absolut illusionär. Ich denke, dass das von diesem Versuch zeugt, eben dieser Form der Reinwaschung, die scheitern muss.
Ja, und dieser Versuch der Reinwaschung bezog sich eben nicht nur auf die Wehrmacht und ihre Verbrechen, sondern auch im Weiteren auf Jünger selbst und die konservative Rechte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ein spannendes Beispiel, was ich jetzt noch kurz mit euch besprechen will, ist die Idee der konservativen Revolution. Habt ihr davon schon mal gehört, von der konservativen Revolution? Mimi nickt.
Julius sagt. Schon mal von gehört, am Rande irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen mitbekommen, dass es sowas gibt und dass sich Leute darauf berufen, und dann haben wir da kurz drüber gesprochen.
Genau, der Begriff wurde von Armin Mohler, heißt er, das ist ein Schweizer, in seiner Doktorarbeit erfunden, wo er diesen Begriff das erste Mal auftaucht und wo er eben erklärt, was seiner Meinung nach die konservative Revolution war und warum es ganz, ganz plakativ gesagt eben konservative Denker gab, die keine Nazis waren wie Ernst Jünger, aber die eben versucht haben, eine konservative Revolution abseits der Revolution der Nazis sozusagen anzustreben und die als autarkes, unabhängiges, gedankliches Konstrukt an den Nazis vorbeiführen und deswegen nicht mit denen irgendwie beschmutzt werden sollen. Genauso wenig wie die Wehrmacht eben von den Verbrechen der Nazis. Also na, da geht es eben um diese Trennung, das wird alles auf die Nazis, wie es typisch in den 50er Jahren auch sehr en vogue war in Deutschland und bis heute noch ist, eben zu sagen, ja, das waren ja die Nazis und der Rest hatte damit nichts groß zu tun. Das ist natürlich sehr, sehr einfach so, ne? Und zu sagen, die Nazis waren die anderen. Und Mohler ist da ein ganz elementarer Bestandteil dabei. Und das Unglaubliche meiner Meinung nach ist, dass Jünger, der ja selber in den 20er Jahren so ein bisschen als rechter Theoretiker und Wortführer aufgetreten ist in gewissen Kreisen, ein Jahr nach dem Krieg 1946 einen Artikel in der Weltwoche liest, wo ein Journalist namens Armin Mohler positiv über Ernst Jünger schreibt. Und dann dachte sich Jünger, das ist doch ein netter junger Mann, und 3 Jahre später hat er ihn sich als Privatsekretär angeheuert, und Armin Mohler war 4 Jahre lang von 1949 bis 1953 der Privatsekretär von Ernst Jünger. Also eine ganz klare personelle Unterschreibung, die saßen jeden Tag zusammen im Büro. Als Jünger dann seine früheren Schriften für Neuausgaben überarbeitete und ihnen einige nationalrevolutionäre Spitzen nahm, kam es zum Zerwürfnis. Von Mohler hieß es später, Zitat, ich hatte öffentlich gegen Jüngers Selbstverstümmelung vorgenommen an seinem Werk protestiert. Das war dem Meister zu viel Erziehung von Seiten seines Sekretärs. Zitat Ende. Also Mohler wendet sich dagegen, dass Jünger die nationalistischen Sachen da zunehmend rausnimmt und entfernt aus seinem Werk in den späteren Ausgaben, weil Mohler ihn eben gerade deswegen so toll fand als rechten Vordenker und Theoretiker. Bedenklich schon mal, wenn quasi Jüngers späte Milde nach zu viel LSD vielleicht Mohler nicht radikal genug ist. Und deswegen gilt Mohler eben auch als Vordenker der neuen Rechten, die es heute gibt. Also Kubitschek und so gehen auf Mohler mit als Vordenker zurück. Und Ausgangspunkt war eben Mohlers Doktorarbeit über die konservative Revolution, die von 1950, als sie das erste Mal dann rauskam, bis 2005 mehrere Neuauflagen erfuhr und innerhalb des Konservatismus als Standardwerk heutzutage gilt. Mohler gelang es nämlich, diesen Begriff der konservativen Revolution in der Geschichtswissenschaft bis in Handbücher zum Einstieg zum Thema zu etablieren. Das heißt, diesen Begriff findet man wirklich überall, obwohl das Buch und die Kernthese nicht unumstritten geblieben sind, weil Leuten eben aufgefallen ist, dass er eigentlich einen Mythos schafft. Er schafft einen Mythos des Konservativen, der nichts mit dem Völkischen zu tun hat, obwohl es diese Trennung in den 20er und 30er Jahren eben offensichtlich nicht gab, wenn wir uns Jüngers Wirken anschauen. Das war aber natürlich sehr praktisch, das nach dem Krieg so alles sauber und reinzuwaschen. Der Soziologe Stefan Breuer kritisiert, Zitat, das Syntagma konservative Revolution ist eine der erfolgreichsten Schöpfungen der neueren Ideengeschichtsschreibung. Ein unhaltbarer Begriff, der mehr Verwirrung als Klarheit stiftet. Gleichwohl sei er historisch wirksam. Breuer schlägt stattdessen den Terminus neuer Nationalismus vor, der sich in der Fachwissenschaft aber leider nicht durchgesetzt hat, meiner Meinung nach. Weil es es deutlich besser trifft, da von einem neuen Nationalismus zu reden, der vielleicht ohne den Antisemitismus der Nationalsozialisten jetzt auskommt, aber ansonsten viele der Kernthesen teilt oder sogar noch radikaler in manchen Punkten ist. Mohler ist einfach ein Apologet am Ende. Einer, der versucht, da Trennungen zu schaffen, wo es keine gibt. Und es schafft damit seit den 50ern ganz klar so eine Hilfe für die rechte Intelligenz ja in Deutschland geschaffen, weil man sich dann natürlich auf diesen Begriff immer zurückziehen konnte und sagen konnte, wir sind aber doch die guten rechten Konservativen, wir haben doch mit den Völkischen nichts zu tun. Obwohl man vielleicht, wenn man in die Details guckt, viel mehr Überschneidungen sieht, wie man das gerne hätte. Ja, und das Ganze ist natürlich noch unglaubwürdiger, wenn jemand Jünger nachträglich eben ganz klar aus diesem Völkischen ins konservative Lager bezieht und vor allem auch die früheren Schriften von Jünger, weil er persönlich für Jünger gearbeitet hat. Also was ist denn das für eine Art von Geschichtswissenschaft, dass die Person jahrelang der Privatsekretär von einer Person war, ja, danach entscheidet, wie die historisch rezipiert wird und wie die einzuordnen sei.
Das ist ein bisschen wie Andreas Scheuer. Da hat doch der, ich weiß gar nicht, Ministeriumssprecher oder so, hat jetzt so ein Ministeriumskrimi geschrieben, also der ehemalige Ministeriumssprecher von Scheuer hat ein Ministeriumskrimi geschrieben anscheinend, wo er, genau, mehr oder minder satirisch das Ministerium als völlig chaotisch und den Minister als völlig, wie sagt man, dumm, kaputt, tölpelhaft und zu nichts gut beschreibt. Ein bisschen so Arbeitsbeziehungen, die dann so ein sehr ungutes Ende nimmt.
Ein ungutes Ende genommen hat, aber für Jünger langfristig wahrscheinlich gut war, weil er eben aus diesem völkischen Verdachtsding ein bisschen rauskam und damit eher, also es wurde ein bisschen reingewaschen. Der Journalist Thomas Assheuer bezeichnet Mohlers Arbeit als Verkaufstrick in der Absicht, ein politisches Bündnis der Rechtsradikalen mit den Konservativen der Bundesrepublik zu ermöglichen. Zitat: Die hochaggressiven Traditionsbestände sollten nicht mehr als rechts, sie sollten fortan als konservativ etikettiert werden. Das alte Gedankengut wurde säuberlich vom Faschismusverdacht gereinigt und dem Publikum als normale konservative Grundnahrung schmackhaft gemacht. Und damit geht es einfach darum zu sagen, was konservativ ist, also ne, ist ja komplett undefiniert. Konservativismus ist ja tatsächlich ein Label, das ändert sich ja auch die ganze Zeit, das ist ein sehr fluider...
Also Bewahrung dessen, was ist Sicherheit über Freiheit und von Stabilität.
Genau, aber wie bewahrt man das, was ist? Und wenn dann eben zunehmend faschistoide und völkische Gedanken eingehen und sagen, na, was muss denn bewahrt werden und was ist denn das Ideal, wo man zurück hin oder welche Zukunft will man denn auch als Konservativer, dann steht man eben sehr schnell vor Fragen und Antworten, die leicht vereinnahmt werden können. Und da hat Mohler auf jeden Fall Grundlagenarbeit geleistet, dass Sachen und Schriften, die ganz klar völkisch und recht sind und rechtsradikal sind, auch unter einem konservativen Label dann wieder publikationswürdig oder interessant waren. Da geht es mir jetzt nicht um in Stahlgewittern oder so, aber da generell und auch nicht nur in Jünger, aber unter diesen Begriff der konservativen Revolution fallen ja verschiedene Denker, auch noch einige, über die wir reden werden. Und da ist es eben immer wichtig mitzudenken, dass sie in diese Kategorie gelandet sind, weil ein Vordenker der neuen Rechten und Privatsekretär von Jünger sich das so in seiner Doktorarbeit 1950 überlegt hat, verdammte Scheiße.
Ich glaube, wir müssen hier auch unterscheiden zwischen Ernst Jünger, dem Schriftsteller, und Ernst Jünger, der von verschiedenen Seiten auch versucht wird, vereinnahmt zu werden und aufgrund seiner Positionierung und durch das Erfolg seines Werkes, durch das klare Statement, das er bezüglich des Krieges gesetzt hat, natürlich auch von politischen Parteien und Funktionären versucht wurde, einzunehmen.
Ja, absolut, aber wir sehen ja, wie schwer Jünger einzuvernehmen war. Er hat selber dann ja in den 20ern, hatten ja keiner zu genötigt, so krasse Schriften gegen die Republik und so antidemokratisch zu sein. Das war ja jetzt keine Nötigung von irgendjemandem. Das hat er ja ganz allein so gewollt und auch die Schriften, die er dann publiziert hat. Und dann dass er sich dann nicht ganz von den Nazis hat vereinnahmen lassen und dass er dann die Treffen mit Hitler und die Ehrengäste und die Parteiposition irgendwie immer abgelehnt hat, das kann man ihm sicherlich zugute halten irgendwie, oder das macht das Ganze ein bisschen ambivalenter. Aber diese frühen, stark antidemokratischen Schriften und dann das spätere, sich davon nicht distanzieren auch immer und zunehmend zurückziehen aufs Käfer sammeln, ist jetzt nicht so, also die Wandlung, und die man nach dem ganzen LSD erwarten könnte, ist jetzt nicht in der Stärke gekommen. Also Vereinnahmung, denke ich, nach dem Krieg vielleicht, Aber in den 20er, 30er Jahren war er schon auch treibende Kraft in ganz, ganz weirden Zirkel.
Die Geschichte, die ich mir jetzt über Ernst Jünger ist die, dass er eben als junger Mensch in den Krieg gezogen ist und dort mit Schrecklichem konfrontiert wurde, dort ganz viele Traumata erlitten hat. Und in der Traumatherapie ist ja auch ein Vorgehen, diese Traumata irgendwie sprachlich zu bearbeiten, eine Sprache dafür zu finden, für diese Erlebnisse. Und diese Momente der absoluten Hilflosigkeit, der absoluten Schwäche, die er auch auf dem Schlachtfeld erlebt hat, als Momente der Stärke auszuleuchten. Also dass man aus den traumatischen Lebensereignissen einen Moment der Stärke macht, die man überlebt hat, die man überstanden hat und durch die man überhaupt erst weiter schafft zu leben. Und ich könnte mir vorstellen, dass er hat ja die ganze Zeit nur geschrieben. Er hat in den Schützengräben, wie du hast, geschrieben. Er hat nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben, weil diese Traumata noch immer vorhanden waren. Und er war gepeinigt von seinen Dämonen. Du hast gesagt, er hat auch Hölderlin gelesen. Ne? Und ich denke, so ein gewisser Wahn und ein gewisser Umgang einfach mit diesen krassen Erfahrungen hat dazu geführt, dass er von nichts anderem gesprochen hat, vom Krieg und von den Tugenden, die er sich jetzt schön geredet hat, weil diese Tugenden, die Kameradschaft und der Glaube an die Familie, das Vaterland, was auch immer, die einzigen Dinge waren, die ihm in dieser hilflosen Situation Halt gegeben haben, woran er sich festklammern konnte. Und später dann die Käfer, ja, vielleicht dann doch noch seine Rückkehr zur Natur. Aber ich glaube, es war ein getriebener Charakter.
Heute habe ich gehört, er hat das Schreiben hat er als Trieb bezeichnet, also dass er genau ein Trieb, der nie eine andere Wahl gelassen hat, als zu schreiben. Ich glaube, Jünger, erstens wollte der auch, glaube ich, nie eine Person des öffentlichen Lebens sein, also er hat sich auch nie als Schriftsteller gesehen zum Beispiel, sondern einfach als jemand, der schreibt, ne, weil er eben diesen Trieb hat. Glaube ich, von ihm immer gut finden werde, sind halt diese dokumentarischen Sachen im Tagebuchstil, wo er seine eigene Welterfahrung darlegt. Für sich selbst in erster Linie, würde ich denken, und für niemanden anderen konkret. Also ich glaube, dass er nie für irgendeine Zielgruppe geschrieben hat und dass diese ganze Frage der Vereinnahmung und diese ganze Forderung nach Distanzierung und so, die dann an ihn rangetragen wurden. Ich glaube, dass ihn das einfach nicht sonderlich interessiert hat. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht war er auch ein großer Blender und hat erfolgreich sein Gesamtwerk so redigiert, dass es irgendwie so aussah, als hätte er Integrität halbwegs erfolgreich gewahrt. Das kann auch sein. Aber genau, wie gesagt, ich würde ihn halt in erster Linie auch als Künstlerpersönlichkeit sehen wollen, wo das Werk wahrscheinlich am ehesten für sich spricht. Und und da musste man sich dann halt durch diese 22 Bände des Gesamtwerks lesen, um da ein gebührendes Bild von zu bekommen. Das mache ich dann im Nebensommer, wer weiß.
Ja, vielleicht hört ja ein jünger Experte zu und wird mal hier in den Podcast kommen und die Lücken schließen, die vielen, die wir heute aufgemacht haben. Ja, Armin Muller ist, glaube ich, tot mittlerweile. Ansonsten wäre auch 105 oder so, ist glaube ich nicht, dass er jetzt noch zuhört. Liebe Grüße gehen raus, Armin Muller. Aber also, ich glaube, so ein bisschen fällt so auch die Blendung von Jünger dabei hinein. Jemand, der so viel auch programmatische Schriften herausgegeben hat und sich durchaus schon Gedanken gemacht, wie seine ideale Gesellschaft aussehen soll und dann zu solchen radikalen Schlüssen kommt, ist jetzt nicht jemand, der sich nur als Künstler sieht und nicht an die, also über diese individualistische Ebene, auf der er oft schreibt, hinausdenkt. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass Jünger sich immer bei seinen Tagebüchern und Sachen dessen bewusst war, dass er die publizieren will und dass er immer mit einer gewissen, wahrscheinlich seit seinen ersten Gedichten und Veröffentlichungen im Wandervogel als jüngerer Dandy ein gewisses Sendungsbewusstsein hatte und wusste, dass das Leute lesen werden und deswegen das schon mitgedacht hat. Ich glaube, dass er das wahrscheinlich schon bei seinen Tagebuchaufzeichnungen im Ersten Weltkrieg mitgedacht hat und dass er danach so viele Editionen davon immer wieder rausgebracht hat, zeugt ja schon davon, dass es ein konstanter Prozess war. Also ich glaube nicht, dass er, ich sage nicht, dass er gelogen hat. Ich glaube einfach nur, dass er seine Erlebnisse immer durch eine gewisse Linse wahrgenommen hatte und die Linse war sicherlich auch geprägt davon, dass er an ein gewisses Publikum geschrieben hat und das war in den 20ern anderes wie in den 30ern und in den 40ern und in den 50ern nochmal ein ganz anderes, aber im Endeffekt hat er sich, also du hast ein bisschen kritisiert, dass wir uns an der Biografie so lange gehangelt haben, ich finde es ganz spannend, den Unterschied zwischen seinem Werk, wenn man jetzt nur wenn man so die literarischen Sachen von Jünger liest und wenn man sich dann seine Biografie anguckt, diese Unterschiede, die sich da auftun zwischen dem vielleicht teilweise sehr unpolitischen Pariser Tagebüchern und dem 10 Jahre davor sehr politischen Schriften, ist ja sehr spannend.
Ja, dass wir uns an der Biografie von Jünger langhangeln, das ist ja klar. Sein Werk ist ja sehr, sehr eng gekoppelt an seine Biografie und davon nicht unabhängig zu denken. Und die Pariser Tagebücher sind auch gar nicht unpolitisch. Also er ist eigentlich durchgehend politisch in den Tagebüchern, nur halt diese Radikalität und diese Euphorie der 20 Jahre fehlt halt. Also es ist halt einfach desillusioniert. Und ja, ich finde halt bei Jünger interessant, dass er, glaube ich, einfach auch eine Entwicklung durchmacht. Also dass es jemand ist, der in den 20ern ganz andere Sachen schreibt als in den 40ern und sich dann nochmal ganz anderen Experimenten zuwendet mit diesen ganzen LSD-Erfahrungen und so. Ich glaube genau, dass es einfach jemand ist, der verschiedene Perspektiven eröffnet auf das 20. Jahrhundert, die immer anders sind, der natürlich auch über seine Biografie an eine gewisse gesellschaftliche Realität zu jedem Zeitpunkt irgendwie gekoppelt ist und da in einem Zusammenhang steht und den wahrscheinlich nicht immer in höchster Integrität auflöst, das sehe ich auch. Aber da gibt es auch ganz andere, also keine Heidegger und so, ne? Gut, es relativiert jetzt, es relativiert jetzt nichts, aber er hat, glaube ich, einfach viele Experimente gemacht. Einige davon sind krachend gescheitert. Für andere liest man ihn noch heute. Auch er wird auch erst tatsächlich, zum Beispiel in Frankreich ist er wahnsinnig beliebter als in Deutschland, würde ich sagen. Da wird er auch unvoreingenommener gelesen. Ja, und ich finde, dass man in Deutschland halt relativ schnell dazu neigt, Leute so abzustempeln, Leuten nicht einzugestehen, dass sie gewisse Dinge sagen, zu bestimmten Zeitpunkten und zu anderen Zeitpunkten andere Dinge sagen und dass da eine gewisse Entwicklung stattfindet und dass am Ende halt, wie gesagt, auch ein Gesamtwerk und eine Gesamtpersönlichkeit steht, die einfach durch ein absolut chaotisches Jahrhundert meandert und gestolpert ist und würde ich sagen, ich würde wahrscheinlich fast sagen, weil dann noch so das meiste oder relativ viel daraus gemacht hat, so den wenn man sich die Umstände von dem allen anschaut.
Ja, so es aber lassen. Ich hätte mir von ihm auf jeden Fall ein bisschen eine klarere Distanzierung gewünscht. Ich habe noch ein abschließendes Zitat von Jünger hier. Im Rückblick wurde gefragt, mit 85 nach seinen nationalistischen Anfängen, wie er das jetzt rückwirkend sieht. Und dann hat er gesagt, Zitat, für mich gewinnt das zunehmend historischen Charakter und das ist auch das Angenehmste, was man darüber sagen kann. Und das ist vielleicht, ich hätte mir ein bisschen mehr Distanzierung als das vielleicht gewünscht, aber er war, glaube ich, bis Ende seines Lebens kein besonders großer Demokratiefreund.
Das ist gut möglich. Wisst ihr, wer den Ersten Weltkrieg auf eine Art und Weise mitgemacht hat, wie Jünger?
Hitler.
Selin auch. Hitler, gibt einige, stimmt. Selin hat es ja auch böse mitgenommen, einfach menschlich, der ist ja dann gerade abgestürzt. Der Wittgenstein. Und auch wirklich wie Jünger, also ich glaube, den ganzen Krieg durchgemacht dafür.
Und Karl Popper auch.
Karl Popper auch.
Ziemlich sicher.
Und auch zig Orden und so bekommen. Und natürlich hier die, wie heißt es, Tractatus Logicus, auch im Schützengraben geschrieben. Also ne, das wäre halt auch ein Spiel, aber gut, er stand halt auf der richtigen, auf der Sonnenseite der Geschichte, so kann man das sagen.
Wittgenstein hat bei der österreichischen Armee gekämpft. Inwiefern stand Wittgenstein auch auf der sonnigen Seite der Geschichte? Also ja, Wittgenstein war auch im Schützengraben im Ersten Weltkrieg und hat laut der Geschichte auf Zahlen masturbiert, auf besonders schöne Zahlenkombinationen. Das ist die Legende, dass der das Tractatus Logico-Philosophicus da seinen Ursprung genommen hat. Gleichzeitig glaube ich, dass Jünger viel zu schlecht in Mathe war, um Zahlen geil zu finden. Jünger war eher so der Typ für die Literatur- und Biologie-Leistungskurse. Er hat ja später irgendwann mal auch zwischenzeitlich in Leipzig angefangen, Biologie zu studieren, kurz, und hat es aber abgebrochen, das Studium haben wir vergessen. Aber sehr bewegtes Leben. Wir haben, denke ich, heute einen wilden Ritt durch das Leben von Jünger gemacht und ein bisschen die Uneinigkeit auch hier im Podcast klar gemacht über wie viel Deutungen Jünger ermöglicht und wie schwer es ist, vielleicht Jünger auch in so eine kleine Box zu packen. Wir haben, denke ich, biografisch die problematischen Sachen von ihm, ihr könnt dort der Arbeiter lesen. Ich denke, da wird es ja politisch. Aber auf jeden Fall, lasst uns eine Bewertung da, falls ihr es gut fandet. Du kannst... Genau, und abonniert uns und wir haben Patreon, falls ihr uns unterstützen wollt. Ist noch nicht das Ende, wir können noch weiterreden, aber das kann man gut mal auch zwischendrin, dass Leute uns gerne unterstützen können und weiterempfehlen.
Nachdem wir jetzt am Ende unseres Podcasts sind, du hast davon gesprochen, Julius, dass Ernst Jünger eine Wandlung durchgemacht hat. Hast du jetzt auch eine Wandlung durchgemacht, seitdem du angefangen hast, dich mit Ernst Jünger zu beschäftigen und vor allem jetzt
nachdem du das alles mal loswerden konntest, womit du dich befasst hast?
Ich habe so einige Wandlungen durchgemacht. Aber ich habe ja, wie gesagt, mich angefangen, mit dem zu beschäftigen und dann auch relativ bald wieder aufgehört. Lest mal die Pariser Tage. Da sind einfach Passagen dabei, wo ich mich selbst wiederfinde, auf eine Art, die ich einfach für gut geschrieben, für gut beobachtet und für einfach sehr, sehr interessant, ja, befinde oder was auch immer. Und ja, Wandlung, ja, das ganze Leben ist ja eine große Wandlung. Der Krieg ist der Vater von allen Dingen, ne? Auch von hier Herakliten, auch eine interessante Tradition, in der Jünger da steht.
Hier mitten unter deinen Aufzeichnungen habe ich einen Eintrag von dir gefunden. Ich hoffe, ich darf den mal vorlesen. Was bisher sehr schleppend verläuft, ist der Bewerbungsprozess. Wirklich verwunderlich ist das natürlich nicht, bin ich doch noch am Tag der Arbeitslosenmeldung ins Kulturkaufhaus gefahren, um mir 100 Jahre Einsamkeit zu kaufen, weil ich meinen Kontakt mit dem sozialen Außen immer sporadischer werden lasse. Nach nunmehr einer Woche, in der ich die Wohnung meiner Mutter nur für das Nötigste verlassen habe, beginne ich zudem eine ästhetische Affinität für Ernst Jünger zu entwickeln. Geht es mir gut? Wie geht's dir jetzt, Julius?
Ja, genau, ich glaube, die Frage können wir alle mit einem eindeutigen Nein beantworten. mir geht's okay. Jetzt bin ich etwas ausgelaugt. Mein Ansinnen war auch nicht, dass ich hier zum Jünger-Apologeten zu werden, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist schon einiges dahinter, einfach so an ästhetischer Qualität bei dem Jungen. Das muss man ihm lassen. Und der stand auch einfach, glaube ich, für ein Deutschland, das halt auch einfach in den beiden Weltkriegen dann nach und nach einfach immer weiter untergegangen ist. Und wie gesagt, er hat das nicht so ganz verkraftet. Die jungen konservativen Revolutionäre haben das nie verkraftet und machen da ihr Ding draus. Und das ist alles zum Scheitern verurteilt, hoffentlich.
Ja, mir geht es ganz gut damit, dass Deutschland in zwei Weltkriegen untergegangen ist. Ich glaube, ich hätte deutlich schlechteres Leben in dem Land geführt, das sich Jünger da so vorgestellt hat. Das hört sich ziemlich stressig an und ziemlich autoritativ alles. Und ja, noch wenig Freiheit.
Ja, und liebe Leute, wir alle kennen es, uns geht es manchmal einfach schlecht und wir alle kennen uns, gerade ihr, die ihren Podcast kennt. Unsere Welt ist ziemlich verrückt und manchmal beschäftigen wir uns unnötigerweise mit sehr ernsten Themen, sehr düsteren Themen der Menschheitsgeschichte. Und das ist unser aller Psychohygiene manchmal nicht so ganz zuträglich. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euer Leben nicht unter Kontrolle habt, die Probleme, die ihr zu bewältigen habt, gerade nicht lösen könnt oder nicht auf adäquate Weise lösen könnt, holt euch Hilfe, sucht euch einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin und hört nicht unbedingt unseren Podcast. Der wird eurer Psychohygiene auf jeden Fall nicht sonderlich zuträglich sein.
Alles Quatsch. Ihr müsst unbedingt unseren Podcast hören. Egal, was eure Therapeuten und Therapeutinnen sagen, ihr müsst weiter den Podcast hören. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, historische Bildung, ne, da kann man seine eigene Situation super relativieren, wenn man weiß, wie die Leute sonst so drauf waren.
Wir lernen wenigstens hoffentlich aus unserem Podcast die gleichen Fehler nicht nochmal zu machen und auch weiterhin uns gegen rechtsradikale und extremistische Tendenzen auszusprechen und dem Rechtsruck in Deutschland mit unserem Podcast auch in gewisser Weise zu begegnen, den Verschwörungstheorien, Pseudowissenschaften und anderen Ideologien. Ja.
Wie hieß der Bruno Gröning, den wir jetzt hier entdeckt haben? Bruno Gröning hieß er, glaube ich. Also uns sind einige neue Themen jetzt auch über den Weg gestolpert die letzten Tage. Da wird auch einiges kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und mal schauen, wie viel wir hiervon rausschneiden. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ja, ich hoffe eine ganze Menge.
Genau, ich hoffe, ihr fandet es interessant heute und habt Lust auf nächste Woche. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben einen Patreon-Account, alle Zeit der Welt, /Patreon, wo ihr uns gern ein Bier oder einen Kaffee ausgeben dürft, monatlich für unsere Mühen hier bei der Erstellung des Podcasts. Wenn es euch das wert ist, sehr gerne. Wenn ihr uns anders unterstützen wollt, dann teilt das Ganze gerne, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, lasst uns einen Kommentar da und ein Like und ja, vor allem teilt es eben mit Leuten, die es auch interessieren könnte. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin. So viel dazu und dann bis nächste Woche.